Fliegergeschichten. Folge 24, wo wir sind, Teil 2. In Folge 11 der Fliegergeschichten habe ich euch von Navigation erzählt. Ich habe die Systeme beschrieben, die wir an Bord benutzen, um unsere Höhe und Geschwindigkeit zu bestimmen. Dafür nutzen wir hauptsächlich verschiedene Drucksensoren. Und ich habe erzählt, wie wir mit Funkfeuern navigieren, indem wir diese anpeilen und aus der Richtung und Entfernung unsere eigene Position ermitteln. Heute sind die beiden übrigen Systeme dran. Wie bestimmen wir unsere Position, wenn wir fernab jeglicher Funkfeuer sind, über der Wüste oder über dem Ozean? Und wie bekommen Bodenstationen unsere Position mitgeteilt, wenn sie eine Radaranlage benutzen? Damit willkommen an Bord und zunächst mal in der sogenannten Inertialnavigation. Dieses System ist weit älter als die Satellitennavigation GPS, von daher tun wir heute mal so, als wäre das GPS noch nicht vorhanden. Das Prinzip dieser Zauberkiste ist einfach. Ich sage ihr, wenn ich das Flugzeug einschalte, wo sie sich befindet. Wenn wir den Flieger dann bewegen, kann mir die Kiste immer sagen, wo sie sich jetzt befindet. Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, auch über lange Strecken zu navigieren, ohne weitere Hilfsmittel zu haben. Das Zauberwort heißt Koppelnavigation. Die Idee habe ich bereits im ersten Teil erklärt. Ich muss nur einmal genau wissen, wo ich bin. Danach achte ich sehr genau darauf, mit welcher Geschwindigkeit ich in welche Richtung fliege und wie lange. 10 Minuten mit 180 Knoten Richtung Norden und schon bin ich genau 30 Seemeilen nördlich meiner ersten Position. Das ist sehr einfach und funktioniert für kurze Zeiträume auch super. Das eigentliche Problem ist aber, dass wir uns immer in der Luft bewegen. Wir können unsere Geschwindigkeit durch die Luft einigermaßen genau bestimmen, aber die Luft bewegt sich ja auch. Und zwar nicht zu knapp und auch nicht immer vorhersehbar. Je näher ich an einer Wetterstation bin, desto besser ist bekannt, wie sich die Luft bewegt. Häufig werden auch Sonden an Wetterballons gestartet, die dann aktuelle Wind- und Atmosphärendaten bereitstellen. Wenn wir uns aber weiter wegbewegen von den Wetterstationen und über den Nordpol oder den Mittelatlantik fliegen, dann wird die Datenlage dünner. Und wenn die Vorhersage nur ein bisschen falsch ist, addieren sich die Fehler über den langen Zeitraum so weit, dass die Navigationsgenauigkeit enorm schlecht wird. Wenn der Wind nur 10 Knoten anders weht als vorhergesagt, was nicht viel wäre, dann sind wir nach 6 Stunden Flug 60 Seemeilen, also gut 100 Kilometer falsch. In der Realität wäre der Fehler sogar noch viel größer, aber ich will hier heute nicht ewig das Problem schildern, sondern die Lösung. Die ist nämlich in der Idee zwar einfach, aber in der Umsetzung dann nicht ganz so leicht zu verstehen. Also, wir können unsere Geschwindigkeit über dem Boden vom Flugzeug aus nicht genau messen. Was wir aber ganz gut messen können, sind Beschleunigungen. Ja, nicht direkt Beschleunigungen, aber Kräfte. Die meisten von euch haben einen Kraftmesser zu Hause stehen, in Form einer Personenwaage oder einer Küchenwaage. Jetzt müssen wir mal ganz kurz Gewicht und Masse auseinanderhalten, sonst funktioniert das hier nämlich nicht. Die Masse eines Gegenstandes messen wir in Kilogramm. Sagen wir, ein Apfel hat eine Masse von 150 Gramm. Wenn ich den jetzt auf eine Küchenwaage stelle, dann zeigt sie mir auch 150 Gramm an. Wenn ich aber mit der Küchenwaage und dem Apfel auf den Mond fliege, zeigt sie mir dort nur etwa 25 Gramm an. Und das liegt an der Gewichtskraft oder Schwerebeschleunigung. Mond und Erde ziehen Gegenstände unterschiedlich stark an. Der Apfel hat auf dem Mond immer noch eine Masse von 150 Gramm. Aber die Waage ist eben kein Zauberinstrument zur Massenbestimmung, sondern ein Kraftmesser. In ihr steckt eine Feder und eine bestimmte Kraft auf diese Feder stellt den Zeiger auf 150 Gramm oder eben auf 25 Gramm. Masse, Kraft und Beschleunigung hängen zusammen. Beschleunigung multipliziert mit der Masse äußert sich als Kraft. Was nützt uns dieses Wissen? Folgendes. Die Waage funktioniert auf der Erde deswegen, weil die Beschleunigung immer dieselbe ist. Die Waage ist ein Kraftmesser. Wir benutzen sie normalerweise, indem wir eine Kraft messen und die immer gleichbleibende Beschleunigung auf der Erde herausrechnen und übrig bleibt die Masse. Wir können das aber auch umkehren, wenn wir eine Waage nehmen, also ein Kraftmesser, und immer dieselbe Masse darauf legen, dann können wir die Masse herausrechnen und damit Beschleunigungen messen. Wenn man das jetzt nur, indem man sie auf die Erde stellt, macht, ist das recht langweilig. Die Beschleunigung ist ja immer dieselbe. Wenn wir uns aber jetzt in ein Auto setzen und dieses stark beschleunigen, dann werden wir in den Sitz gedrückt. Und wäre dahinter uns eine Waage, dann würde diese beim Stillstand idealerweise nichts anzeigen und beim Gas geben sieht man es dann auf der Waage. Denn die Masse des Körpers wird von der Beschleunigung gegen die Waage gedrückt. Wenn wir dann konstant auf der Autobahn 120 fahren, zeigt die Waage wieder nichts an. Und wenn man jetzt ganz genau auf der Waage hingeguckt hat, wie lange und wie stark man beschleunigt hat, dann reicht das, um zu wissen, wie schnell wir sind. Das ist ein kleiner Trick mit großer Wirkung. Und genau darum geht es uns. Wir wollen wissen, wie schnell wir sind, damit wir daraus folgern können, wo wir sind. Wir nehmen jetzt natürlich keine Wagen, sondern bauen uns dann sogenannte Beschleunigungsmesser. Diese können die Beschleunigung in zwei Richtungen einer Achse messen und davon baut man jetzt drei ein, um alle Richtungen abzudecken. Einer misst hoch und runter, einer vor und zurück, einer links und rechts. Und jetzt kommt das nächste Problem. Und das ist weit schwieriger zu lösen. Unser Flugzeug liegt ja nicht immer genau gleich in der Luft. Wir ziehen die Nase für den Steigflug hoch. Wir legen uns schräg in Kurven. Und das alles müssten wir aus den Daten herausrechnen und in Echtzeit und ziemlich genau. Und nur mit den Beschleunigungssensoren schaffen wir das nicht. Irgendwas fehlt noch. Und hier kommen jetzt Kreisel ins Spiel. Ein Kreisel ist erstmal etwas, was sich dreht. Und um uns das gut vorzustellen, nehmen wir hier mal einen Fahrradreifen. Das Tolle an Kreiseln ist nämlich, dass sie raumstabil sind. Was heißt das? Man könnte es so sagen, wenn man einen Fahrradreifen einmal zum Drehen gebracht hat, ist es nicht so leicht, ihn umzuwerfen. Und das ist eine Eigenschaft, die wirklich nur daher kommt, dass er sich dreht. Man kann einen Reifen einen langen Berg herunterrollen lassen. Mit kleinen Störungen kommt er dabei sehr gut klar, ohne umzufallen. Und das gilt im Raum. Nicht auf der Erde, im Raum. Wenn ich einen sich drehenden Fahrradreifen gut genug aufhänge, wird er sich innerhalb von 24 Stunden genau einmal um sich selbst drehen. Oder genauer gesagt, er wird sich gar nicht bewegen, während die Erde sich einmal unter ihm wegdreht. Wir nehmen nun also drei Kreisel, auch hier wieder für jede Drehrichtung einen, drehen diese schnell genug und messen, wie sie sich gegenüber dem Flugzeug verdrehen. Und dazu unsere drei Beschleunigungssensoren. Und wenn wir das alles jetzt mit viel Mathematik und ein bisschen Astrophysik zusammenwerfen, können wir daraus folgende Dinge sehr genau bestimmen. Erstens unsere Fluglage. Wie stark, um welche Achse ist unser Flugzeug gerade geneigt? Mit diesen Daten füttern moderne Flugzeuge den künstlichen Horizont. Und zweitens unsere Beschleunigung in jegliche Richtung. Und daraus berechnen wir unsere Geschwindigkeit in jegliche Richtung. Und daraus berechnen wir, und jetzt sind wir endlich da, wo wir hin wollten, unsere Position. Wenn wir einmal wissen, wo wir sind und unser System aus Kreiseln und Beschleunigungsmessern in Betrieb ist, können wir völlig unabhängig von allem in der Umgebung, Wind, Wetter, Radar, Funkfeuer, Sicht, unsere Position bestimmen. Und das Ganze nennen wir dann Trägheits- oder Inertialnavigationssystem. Heute können wir hier wirklich wahnsinnig genaue Systeme bauen. Inzwischen hat jedes Smartphone ein solches System verbaut, es wird nur zu völlig anderen Zwecken benutzt. Da sind auch keine mechanischen Kreisel mehr, die sich drehen, sondern kleine Elektronikchips, und wie die funktionieren, will ich jetzt wirklich nicht mehr erklären. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die Technik immerhin gereicht, um in ein paar Stunden Flug über den Atlantik nur 10 bis 20 Meilen daneben zu liegen. Und damit konnte man dann das Problem lösen, viele Flugzeuge in kurzer Zeit über das Meer zu schicken. Die müssen dafür nämlich hinreichend genau wissen, wo sie sind, damit sie sich auch an ihre Route halten können. Bei zu viel Abweichung könnte man ja sonst in die Route eines anderen Flugzeuges hineinfliegen, sprich zusammenstoßen, und das wollen wir nicht. Die Flugzeuge flogen also Routen mit ausreichendem Abstand und wenn sie wieder Richtung Land kamen, korrigierten sie die angefallenen Fehler und orientierten sich wieder mit Funkfeuern und mit den Radaranlagen der Bodenlotsen. Die will ich jetzt hier auch noch kurz erklären. Im Prinzip ist es vergleichsweise einfach. Unsere Flugzeuge haben einen Transponder an Bord. Am Boden dreht sich die Radarantenne und schickt ein Signal, das unseren Transponder veranlasst, zu antworten, also ein Signal zurückzuschicken. Diese Signale breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und aus der Laufzeit zwischen der Abfrage der Antenne und der Antwort des Transponders kann die Bodenstation errechnen, wie weit unser Flugzeug weg ist. Das wird dann auf einem runden Radarschirm als Blip dargestellt, also als kleiner leuchtender Punkt. Zusätzlich wird ein vierstelliger Zahlencode übermittelt, später kam dann noch die Flughöhe dazu. Heute ist die Elektronik etwas weiter und ein ganzer Haufen Informationen kann von sogenannten Mode-S-Transpondern an die Bodenstation übermittelt werden. Das ganze System nennt sich Sekundärradar. Es ist auf die Transponder in den Flugzeugen angewiesen. Viele Bodenstationen haben zusätzlich auch Primärradaranlagen. Eine solche schickt ein sehr viel stärkeres Signal aus der sich drehenden Antenne. Und nur aus der Reflexion am Flugzeug, nur aus dem zurückkehrenden Echo dieses Signals, wird nun die Position errechnet. Die Radaranlagen können dabei präzise genug sein, um einem anfliegenden Flugzeug sehr kleine Kurskorrekturen zu geben. Wenn andere Anfluganlagen ausgefallen sind, ist das ähnlich präzise wie ein Instrumentenlandesystem. In der zivilen Luftfahrt finden diese Anflüge allerdings kaum Verwendung, da die Fehleranfälligkeit und der Personalaufwand höher sind als bei unseren Anflugsystemen. Jetzt haben wir wirklich alles zusammen. Unsere Instrumente an Bord liefern uns Geschwindigkeiten und Flughöhe. Funkfeuer am Boden und GPS im Weltraum sagen uns, wo wir sind. Die Radaranlagen und Transponder sagen das Gleiche der Luftraumüberwachung. Und für die Lage im Raum und lange Strecken haben wir unsere inertialen Navigationssysteme. Diese vier Systeme greifen hervorragend ineinander und zeigen uns immer besser und genauer, wo wir sind und was unser Flugzeug gerade macht. Happy Landings!